liebe Hörer, ist Julian begrüßt Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Heute wird über folgende Themen berichtet. Im Vorfeld der im nächsten Jahr anstehenden Präsidentschaftswahl ist das Grundeinkommen nun auch in Südkorea ein heißes Eisen geworden. Auch unter den Experten gehen die Meinungen zur Einführung des Grundeinkommens stark auseinander. Näheres dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Toms Korea mit Thomas Kukulinski und Sebastian Ratzau. Es gibt nun immer mehr Jugendliche, die an Aktieninvestitionen interessiert sind und auch tatsächlich in Aktien investieren. Im vergangenen Jahr hat die Zahl der neu eröffneten Aktienkonten der Jugendlichen den bisher höchsten Stand erreicht. Mehr dazu im dritten Teil. Zuletzt hören Sie die Olympia-Ecke. Heute geht es um Golf. Nun Zeit für etwas Musik. Heute legen wir das Lied Flieder, gesungen von IU, auf und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung damit. Auch in Südkorea ist das Grundeinkommen ein heißes Eisen geworden. Die Regierungspartei und das Oppositionslager greifen im Vorfeld der im nächsten Jahr anstehenden Präsidentschaftswahl Systeme und Begriffe wie Grundeinkommen für alle Bürger oder sicheres Einkommen als Wahlversprechen auf. Beim vom konservativen Lager versprochenen sicheren Einkommen handelt es sich um ein System, bei dem Haushalte, deren Jahreseinkommen unter einer bestimmten Grenze liegt, finanziell unterstützt werden. Auch unter Experten gehen die Meinungen zur Einführung des Grundeinkommens aber stark auseinander. Es gibt die Meinung, dass die universelle Wohlfahrt effizienter sei als das Grundeinkommen. Andere sind der Ansicht, dass angesichts der immer ernsthafter werdenden Ungleichheit langfristig die Einführung des Grundeinkommens in Erwägung gezogen werden sollte. Lee Sang-hee, Co-Vorsitzender der Bürgerorganisation Welfare State Society, behauptete in einem Telefoninterview mit der Tageszeitung Kungmin-Ilbo gestern, mit dem Aufbau eines universellen Wohlfahrtssystems könne man noch effizienter die Ungleichheit reduzieren als mit dem Grundeinkommen. Für die Zahlung des Grundeinkommens sind hohe Finanzmittel notwendig, sodass schließlich die Sozialleistungen gekürzt werden müssen. Die Wirkung der Einkommensverteilung des Grundeinkommens werde dann stark nachlassen. In Südkorea mit niedriger Geburtenziffer und beschleunigter Alterung der Gesellschaft sei die Einführung der universellen Sozialleistungen noch wirksamer als das Grundeinkommen. Das Sozialbudget für Bürger über 60 Jahre, wie zum Beispiel für Altersrente, Berufstraining und Erwachsenenbildung, steige stets. Der Umfang der gezahlten Altersrente betrage bereits 18 Billionen 800 Milliarden Won, rund 16,4 Milliarden Dollar. Zudem sei es auch schwierig, eine gesellschaftliche Einigung für eine Steuererhöhung zu erreichen. Etwa 40% der Arbeitseinkommensbezieher zahlen keine Einkommensteuer. Wenn das Grundeinkommen eingeführt würde, würde die Steuerbelastung der Besserverdienenden größer werden, sodass ein gesellschaftlicher Konsens schwer erzielt werden kann. Es gibt aber auch Experten, die die Meinung vertreten, dass langfristig die Einführung des Grundeinkommens notwendig ist. Sowohl wegen der Corona-Pandemie als auch aufgrund der vierten Industrierevolution schrumpfe die Zahl der stabilen Arbeitsplätze für die Mittelschicht, sodass deren Existenzminimum gewährleistet werden müsse. Kang Nam-hun, Wirtschaftsprofessor an der Hanshin-Universität, sagt, um die Corona-Pandemie herum habe sich die Vermögens- und Einkommenskluft unumkehrbar ausgeweitet. Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie nahm die Zahl der unsicheren Arbeitsplätze in Form der Beschäftigung auf Vertragsbasis zu. Daher sei langfristig die Einführung eines Grundeinkommens notwendig. Er ist der Meinung, dass sich das vom Oppositionslager geforderte sogenannte sichere Einkommen langfristig zu einer Form des Grundeinkommens entwickeln wird. Das sichere Einkommen stoße auf Grenzen, weil Verwaltungskosten zur Messung von Zahlungsnormen anfallen. Iwonje, Leiter des privaten Forschungsinstituts für Zukunftspolitik LEB 2050, meint, beim sicheren Einkommen müssen im Prozess des sozialen Konsenses Fragen wie Bemessungsgrundlage für Unterstützung und Steuererhöhung gelöst werden. Beim Grundeinkommen brauche man aber lediglich über eine Steuererhöhung zu diskutieren, sodass niedrigere gesellschaftliche Kosten anfallen. I unterstrich auch, für die Einführung des Grundeinkommens müsse die Regierung vorher eine deutliche Blaupause für die künftigen Wachstumslokomotiven vorlegen.
Toms Korea. Vor ca. 7 Jahren bin ich gern mit dem Bus zur Dongdaemun-Station gefahren, weil es dort einen Laden für leckeres frittiertes Hähnchen gab. Ein Hähnchen kostete 4.000 Won, 3 Stück damals nur 10.000 Won. Heute ist es ein bisschen teurer. Natürlich war der Laden sehr beliebt und immer voll. Inzwischen gibt es in der Straße zwischen Dongdaemun und der Dongmyo-Station 3 dieser Läden, alle auf derselben Straßenseite. Es scheint eine wortwörtliche Hähnchenkette da zu sein. Aber machen die sich nicht gegenseitig die Kundschaft streitig? Zumal es in der Gegend noch unzählige andere Hähnchenrestaurants gibt. Müsste die Konkurrenz in der Nachbarschaft sich nicht schädlich auf das eigene Geschäft auswirken? Offenbar nicht in Korea. Gehen wir der Sache also einmal auf den Grund. Sebastian, kennst du sowas auch aus Deutschland? Also dass gleichartige Läden in direkter Nachbarschaft da sind und auch sich immer öfter dort ansiedeln?
Also da wäre mir jetzt nichts bekannt, außer vielleicht, dass man häufig Aldi und Lidl zusammen sieht. Also das wäre jetzt so das Einzige, was mit einem Sinn kommen würde. Aber so wie hier in Korea, nein, sowas gibt es nicht, glaube ich.
Ja, also bei uns direkt in der Gegend an der Uni, wo ich arbeite, da studieren zum Beispiel viele chinesische Studentinnen und Studenten. Und in den letzten 2 Jahren, es begann schon vor der Pandemie, da sind plötzlich überall diese chinesischen neuen Malatang-Restaurants eröffnet worden, rings um die Uni herum. Das kann man ja noch verstehen, weil es da halt die entsprechende Kundschaft gibt. Und meine chinesischen Studenten haben mir das alle empfohlen. Und die empfehlen alle andere Restaurants. Aber alle sagen, die sind echt gut und da muss ich unbedingt mal hingehen. Bei manchen Sachen, ich weiß nicht, da ist das nicht so klar, dass in der Gegend unbedingt nur die Kundschaft dort wohnt, ne?
Ja, das spricht sich dann eben herum, dass man dort zum Beispiel besonders gut Sanitäranlagen kaufen kann oder Fliesen. Und in dem Viertel kann man besonders gut Schuhe kaufen und dort Anzüge. Und ich habe das auch früher, wenn ich mal eine Abkürzung nehmen wollte oder einfach so in der Stadt unterwegs war, habe ich das manchmal bemerkt, oh, jetzt bin ich hier in einem Viertel, wo offenbar nur Töpfe verkauft werden. Und es waren wirklich, also massenhaft Läden, wo es nur Töpfe gab und alle schienen das gleiche Angebot zu haben. Dann kam man in ein Viertel, wo es nur Werkzeuge gab, dann eben die Sanitäranlagen und Fliesen. Und es war schon sehr interessant. Ich habe mich dann auch immer gefragt, funktioniert das so? Aber es scheint sich dann einfach rumzusprechen, dass man eben an dem Ort diese Dinge besonders günstig bekommt. Das ist dann wie ein Großhandelsmarkt, denke ich.
Ja. Genau, ich habe auch viele solcher Orte gesehen, zum Beispiel eine Straße, da war ein Motorradladen neben dem anderen und die stehen ja alle draußen vor dem Laden. Ich dachte erst, die wären von Besitzern da abgestellt. Nee, die konnte man im Prinzip alle kaufen. Ich habe leider vergessen, wo die Straße ist. Aber ich weiß zum Beispiel die Öljido-Straße, die ganze Straße ist praktisch ein einziger Lampenladen. Zwischendurch gibt es auch Möbelgeschäfte oder so oder Sanitäranlagen auch ein paar, aber wirklich an einigen Stellen ist ein Lampenladen neben dem anderen und wir sind auch tatsächlich mal dahin gefahren, um uns Lampen auszusuchen und sind dann auch von Laden zu Laden gegangen, aber das waren natürlich nicht alle. Wir haben vielleicht 3 Läden angesehen und dann haben wir uns auch für eine entschieden.
Ja, dann gibt es ja auch noch andere Viertel, wo bestimmte Geschäfte konzentriert sind. Denken wir mal an Insadong, ein traditionelles und auch sehr bekanntes Touristenviertel. Und ja, das Warenangebot ist natürlich auch sehr speziell dort.
Ja, ganz in der Nähe, da gibt es die Nakwon Music Arcade, so ein Gebäude mit sehr vielen Einzelhändlern und die haben alle musikalische Geräte im Angebot, die verschiedensten Instrumente und Zubehör. Also für Leute, die selber Instrument spielen oder sich dafür interessieren, ist das natürlich das wahre Paradies, da rumzulaufen. Ne?
Richtig, da war ich also auch manches Mal und das sollte auch mal abgerissen werden, das Gebäude. Aber da gab es wirklich Widerstand dagegen und jetzt blieb das noch erhalten. Und diese Läden sind auch, seit ich das kenne, seit 20 Jahren sind die quasi unverändert. Und es gibt auch unheimlich viele gebrauchte Synthesizer, also wirklich bis unter die Decke. Wirklich auch sehr beeindruckend. Also wer sich für sowas interessiert, sollte da unbedingt vorbeischauen. Das ist also quasi am Eingang von Insadong und dann kommt man weiter. Und dort gibt es ja auch unheimlich viel so Andenken, Souvenirs. Mhm. Ne?
Ja, genau. Also dieser Laden, dieser Nakhon Arcade ist ja speziell für musikalische Läden ausgerichtet. Dann gibt es zum Beispiel auch noch den Technomat, der ist ja speziell für technische Sachen, also Computer, Handys, Haushaltsgeräte und so weiter. Die sind ja speziell so ausgewiesen. Aber zum Beispiel in Apgujeong, da findet man eine Schönheitschirurgie-Klinik neben der anderen. Die sind alle dort angesiedelt. Da fragt man sich, warum? Die hatten doch die freie Auswahl quasi in ganz Seoul. Das erinnert so ein bisschen an das Eisverkäufer-Dilemma. Kennst du das?
Nein, klär mich mal auf.
Das ist aus der Spieltheorie. Also zwei Eisverkäufer am Strand versuchen, die beste Strategie herauszufinden, wie sie möglichst viele Kunden gewinnen. Die beste Idee wäre natürlich, wenn der Strand in zwei Hälften geteilt wird und jeder bedient eine Hälfte. Das macht aber keiner, denn nach einiger Zeit werden die sich zur Mitte hin orientieren, sodass sie in den Bereich des Konkurrenten eindringen und von dem Kunden wegziehen wollen. Das machen beide gleichzeitig, sodass sie am Ende fast in der Mitte des Strandes zwei Läden sind und am Rand überhaupt kein Laden. Also es ist so eine Kumulation von Eisverkäufern in diesem Fall. Und das wird dadurch erklärt, dass sie beide aus ihren eigenen Interessen heraus eine stabile Strategie gewählt haben. Und diese sind im Gleichgewicht, ist das sogenannte Nash-Gleichgewicht, nach dem Amerikaner, dessen Leben ja mal verfilmt worden ist. Daran erinnert das so ein bisschen. Aber ich weiß auch nicht genau, das ist ein bisschen zu theoretisch. Es könnte allerdings auch, ich habe vielleicht aber auch eine andere Idee, dass das im Grunde, Seoul ist sehr groß und Seoul hat praktisch, da gibt es praktisch eine unendliche Menge an Kunden für beliebige Produkte, zum Beispiel Chicken oder ich weiß nicht, Lampen. Und da ist es quasi egal, wo man die Läden aufmacht. Wenn die Leute wissen, dass es in dieser Region halt diese Produkte gibt, dann kommen sie sowieso. Und es kommen zu viele. Die kann ein, zwei, drei Läden, können das alle gar nicht abdecken, weil immer wieder neue Kunden kommen. Jedenfalls in Zeiten, wo es wirtschaftlich ganz gut läuft.
Ja, es scheint also doch ganz gut zu funktionieren, weil diese Geschäfte eben seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon bestehen. Ja, dann hätten wir so ein bisschen mehr hinter dieses Phänomen mal geblickt. Und ja, wir freuen uns einfach, dass man immer genau weiß, wo man was bekommen kann.
Genau. Und wenn man es nicht weiß, dann fragt man jemanden.
Genau.
Ja, wir hoffen, Sie wissen auch immer Bescheid. Und wir sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh.
Und Sebastian Kratzer, auf Wiederhören.
In den letzten Jahren ist die Zahl der jungen Südkoreaner, die in Aktien investieren, drastisch gestiegen. Zurzeit wird die Aktieninvestition bei vielen jungen Menschen fast für eine Selbstverständlichkeit gehalten. Nun gibt es aber auch immer mehr Jugendliche, die in Aktien investieren. Es stellte sich heraus, dass auch die Zahl der Schüler merklich gewachsen ist, die den schulinternen Schülerclubs für Aktieninvestition beitreten wollen. An der Sewa-Oberschule im Seoul Stadtbezirk Seocho-gu gibt es einen Schülerclub für Aktieninvestition mit dem Namen Sting. Dieser tätigt anders als die meisten mit Musterdepot handelnden Schülerclubs für Aktieninvestitionen an den Oberschulen reelle Aktieninvestitionen. Dieser Club nahm zu Beginn des diesjährigen Schuljahres unter den Erstklässlern neue Mitglieder auf. Insgesamt 153 Neulinge bewarben sich für die Mitgliedschaft. Aufgenommen wurden schließlich 17 Bewerber, damit lag die Wettbewerbsquote bei 9:1. Gewöhnlich werden bei der Auswahl neuer Mitglieder in der ersten Stufe die Unterlagen überprüft und in der zweiten Stufe findet ein Vorstellungsgespräch statt. Wegen der zu hohen Bewerberzahl wurde die zweite Stufe weggelassen. Für die Auswahl überprüfte man neben dem Motivationsschreiben auch, ob die Bewerber gewöhnlich mit dem Handel Erfahrung oder Interesse daran haben. Es gab Bewerber, deren Bewerbungsunterlagen ihr eigenes Portfolio hinzugefügt hatten. Nach der Finanzaufsicht FSS liegt die Zahl der im vergangenen Jahr von Minderjährigen unter 19 Jahren neu eröffneten Aktienkonten bei 475.399. Diese Zahl ist um das Vierfache gestiegen, verglichen mit einem Jahr zuvor, und erreichte damit den bisher höchsten Stand. Das Volumen der Wertpapiere in ihrem Besitz ist von 1.541.800.000.000 won, umgerechnet rund 1,34 Milliarden Dollar im Jahr 2018, im vergangenen Jahr um fast das Doppelte auf 2,65 Milliarden Dollar gestiegen. Minderjährige haben kein Einkommen, können aber mit der Zustimmung der Eltern oder Großeltern ein Aktienkonto eröffnen und selbst investieren. Die Mitglieder des Schülerclubs Sting bilden zu fünft oder sechst eine Investitionsgruppe. Jede Gruppe handelt mit einem Kapital in Höhe von insgesamt 500.000 bis 600.000 Won, wobei jedes Mitglied 100.000 Won, etwa 87 Dollar, beisteuert. Jede Gruppe handelt über ein gemeinsames Aktienkonto und die Dividenden werden von allen geteilt. Die 17-jährige Yi Ji-min, die in die zweite Klasse einer Oberschule im Seouler Stadtbezirk Yongsan-gu geht, ist ebenfalls Mitglied eines Schülerclubs für Aktieninvestition. Ihr Club beschäftigt sich aber mit Musterdepot. In ihrer Umgebung gibt es aber auch Freunde, die tatsächlich in Aktien investieren. Dass sie Mitglied des Clubs geworden ist, ist auch deswegen, weil die Aktivität in einem Schülerclub für Aktieninvestition bei der Uni-Aufnahme hilfreich sein kann, wenn sie sich um einen Studienplatz in einer auf Wirtschaft oder Finanzen bezogenen Abteilung bewirbt. Das seit vergangenem Jahr gestiegene Interesse der Eltern an der Börse hat auch einen Zusammenhang mit der Steigerung der Zahl der Aktienkonten der Minderjährigen. Eltern, die die Aktieninvestition nun mit einem positiven Blick betrachten, wollen ihre Kinder im Rahmen einer Finanzerziehung mit dem Aktienhandel vertraut machen. Angesichts der anhaltenden niedrigen Zinsen herrscht bei vielen Eltern auch die Stimmung, dass es besser sei, ihren Kindern Finanzanlagen wie Aktien zu schenken als Geld. Bei der Schenkung des Aktiendepots gibt es steuerliche Vorteile. Eltern können ihrem minderjährigen Kind alle 10 Jahre Aktien bis zu einem Wert von 20 Millionen Won, rund 17.400 Dollar, steuerfrei schenken. Auch in der ersten Hälfte dieses Jahres stießen Jugendliche weiter in den Aktienmarkt vor. Bei der Effektengesellschaft Kium wurden von Jahresbeginn bis zum 22. Juni 2.095.527 neue Aktienkonten eröffnet. Daran machen Jugendliche, die 20er und 30er, einen Anteil von 30,5% aus. Dieser Anteil entspricht einer Kontenanzahl von 1.153.870. Minderjährige besitzen 187.996 Konten mit einem Anteil von 8,97%. Diese Zahl ist gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um fast das Fünffache gestiegen. Olympia-Ecke. Eine weitere Sportart, bei der man es wie im Bogenschießen nur mit Mühe in die Nationalmannschaft schafft, dann aber gleich zu den Goldfavoriten zählt, ist Golf, vor allem Damengolf. Sie hören die Sportpublizistin Iyumi.
골프는 세계 랭킹으로 올림픽 출전 자격을 주는데 골프 경기를 주관하는 국제 골프 연맹이 2021년
Wer an dem Golfturnier der Olympischen Sommerspiele teilnehmen darf, wird über die Golf-Weltrangliste bestimmt. Nach der International Golf Federation IGF basiert die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele für die Herren auf der Weltrangliste vom 21. Juni 2021 und für die Damen auf der Weltrangliste vom 28. Juni 2021. Insgesamt qualifizieren sie 60 Männer und 60 Frauen für das Turnier, allerdings dürfen pro Nation höchstens 2 Teilnehmer an den Start gehen. Die Top 15 Spieler sind für die Olympischen Spiele qualifiziert, aber mit einem Limit von 4 Spielern pro Nation. Aus Südkorea gehen damit Ko Jin-young, Park In-bi, Kim Se-young und Kim Hyo-joo an den Start. Die Sportart Golf kehrte 2016 in Rio de Janeiro nach 112 Jahren ins olympische Programm zurück. Park Inbi, die damals das Gold gewann, zielt nun auf ihren zweiten Olympiasieg in Folge. Kim Se-young nimmt zum zweiten Mal am olympischen Golfturnier teil.
Kim Se-young 선수도 올림픽에 두 번에 출전을 하게 됐습니다.
네.
Bei Olympischen Spielen spielt man schon unter größerem Druck als bei Major-Turnieren, weil man das eigene Land repräsentiert. Daher sind Erfahrungen wichtig und in dieser Hinsicht übertrifft Südkorea im Golf andere Länder, sodass man ein gutes Ergebnis erwarten kann.
네. 앞서 전해드린 대로 박인비 선수와 김세영 선수는 이미 올림픽 출전 경험이 있을 뿐더러
그렇죠.
도쿄올림픽에 나가는 4명이 미국 여자 프로골프 투어에서 합작한 승수만
Wie bereits erwähnt, haben Park Inbi und Kim Se-young bereits Erfahrungen mit olympischen Spielen. Zudem haben die vier südkoreanischen Golferinnen gemeinsam insgesamt 44 LPGA-Siege errungen, darunter 11 Major-Siege. Die gesamte Zahl der LPGA-Siege der US-Teilnehmerinnen Nelly Koda, Jessica Koda, Daniel Kang und Lexi Thompson liegt bei 28, darunter gibt es lediglich 3 Major-Siege. Wenn man die Zahlen vergleicht, steht Südkorea schon weit vorne. Ko Jin-young hat etwa 20 Tage vor den Olympischen Spielen in Tokio ihren ersten LPGA-Sieg in dieser Saison erzielt. Sie hat zwar in der vergangenen Woche nach 100 Wochen ihren ersten Platz in der Weltrangliste abtreten müssen, gewann aber sofort wieder ein Turnier. Damit hat das südkoreanische Golf nach 7 Wochen wieder einen Sieg errungen, wodurch für Südkorea für die Medaillenjagd in Tokio grünes Licht gegeben wurde.
한국 여자 골프도 7주 만에 우승 행진을 재개하면서 도쿄올림픽 메달 사냥에 청신호를 켰습니다.
네.
Am Golfturnier der Männer in Tokio nehmen auch Südkorea Im Song-jae und Kim Si-woo teil. Im hat Anfang Juli bei der PGA-Tour Rocket Mortgage Classic 2021 Rang 8 erreicht und ist damit das vierte Mal in der Saison unter die Top 10 gekommen. Er belegt in der Weltrangliste Platz 20. In der Saison 2019 wurde auf der PGA-Tour als erfolgreichster Neuling ausgezeichnet, sodass man hohe Erwartungen in ihn setzte. Dieses Jahr schwankten seine Leistungen aber stark. Angesichts seines guten Abschneides in jüngster Zeit erwartet man aber auch ein gutes Ergebnis in Tokio. Kann es vorteilhaft sein, wenn man die Golfanlage gut kennt?
Ja. 그래서 아무래도 일본 선수들에게 유리할 수밖에 없는 게 사실인데 네. 도쿄 올림픽 골프 경기가 열리는
Selbstverständlich kann es für die japanischen Spieler vorteilhaft sein, ihrem Heimatland zu spielen. Der Kasumigaseki Country Club hat ein relativ ebenes Spielfeld, weil es aber an beiden Seiten der Bahnen viele hohe Bäume gibt, ist ein genauer Abschlag von großer Bedeutung. Die südkoreanischen Golferinnen sind aber für ihre guten Abschläge bekannt. Kim Hyo-joo hat außerdem in Japan schon einmal gesiegt. Deshalb wird sie sich schnell an den Golfplatz gewöhnen. Die südkoreanischen Golferinnen müssen aber dennoch aufpassen. Denn Nelly Koda ist im Aufwind. Es gibt auch viele andere Spielerinnen, auf die man achten muss, darunter Petty Tawatanaki aus Thailand, der als großer LPGA-Neuling gefeiert wird, die philippinische Golferin Yuka Sasu, die die US Open gewonnen hat, Lydia Ko aus Neuseeland und Aria Chutanugan aus Thailand. Vor allem werden die japanischen Spielerinnen von ihrem Heimvorteil ausgiebig Gebrauch machen. Aus Japan werden die Weltranglisten 11. Nasa Hataoka und Mune Inami, die in der Weltrangliste Platz 27 belegt, in Tokio an den Start gehen. Hataoka hat 3 LPGA-Siege errungen und bei den diesigen US Open Platz 2 erreicht. Die Nationaltrainer der südkoreanischen Teams sind die südkoreanischen Golflegenden Choi Kyung-ju und Park Se-ri. Das Turnier der Herren findet vom 29. Juli bis 1. August und das der Damen vom 4. bis 7. August statt.
이점을 안고 있는 일본 선수들을 좀 지켜볼 필요가 있는데 일본이 하타오카 나사와 함께 이나미 모네가 이번에 올림픽 출전권을 받았거든요. 근데 이 하타오카는 LPG 투어에서 3승을 거뒀고요. 올해 US 오픈에서 준우승을 차지한 선수예요. 워낙에 강자기 때문에 치열한 경쟁이 예상이 되고 또 이 코스를 워낙에 잘 알고 있는
그렇죠.
그런 선수라서 아마 강력한 경쟁자가 되지 않을까 싶습니다.
네.
그리고 그걸 증표해야 될 코리아. 그냥 당 퍼스트 주회원 원 주스 뵙습니다.